Liebe Brüder und Schwestern, wir kommen heute Abend zum Herzstück des gesamten ersten Korintherbriefes. Zu dem Kapitel, wo das Herz Gottes, wenn man so sagen darf, ganz besonders schlägt. Denn es drückt das Wesen Gottes aus. Gott ist Liebe. So lesen wir in 1. Johannesbrief Kapitel 4. Und dieses Kapitel 13, das wie eine Perle aufglänzt, inmitten mancherlei Ermahnungen, die der Apostel der Gemeinde in Korinth und auch uns heute geben muss. Dieses Kapitel 3 wird überschrieben als das hohe Lied der Liebe. Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. Und das möchte ich jetzt mit uns lesen. 1. Korinther 13. Der Apostel Paulus schreibt, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk. Und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Soweit das Wort des lebendigen Gottes durch seinen Apostel Paulus. Wenn ich mit Menschen- und Engelszungen redete, man kann auch übersetzen besser mit Menschen- und Engelssprachen, und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Diese Zungen- oder Sprachenrede war ja die Gabe, die die Korinther besonders hoch eingestuft hatten. Das hat sie, so meinten sie, ausgezeichnet gegenüber anderen, dass sie diese übernatürlichen Gaben hatten, in fremden Sprachen zu reden, die sie nicht gelernt hatten. Wir werden ausführlich uns damit in 1. Korinther 14 beschäftigen, im nächsten Kapitel. Aber schon hier, schon in Kapitel 13, kommt die Kritik. Es werden hier einige Gaben aufgezählt, die wir auch in Kapitel 12 schon betrachtet hatten gestern. Und es wird im Grunde hier gesagt, alle diese Gaben sind nichts nütze ohne die Liebe. Wenn sie nicht aus der Liebe des Herrn geschehen, und im Griechen steht hier Agape, das ist die selbstlose, dienende Liebe, die sich selber hingibt, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Die opferbereite Liebe, die den Herrn Jesus bis ans Kreuz geführt hat. Diese Liebe ist gemeint. Nun, es ist sicherlich etwas Gewaltiges, wenn ich mit Menschen- und Engelssprachen reden könnte. Man nimmt an, dass der Begriff Engelssprachen eine Übertreibung ist, um zu zeigen, Menschensprachen, Zungenrede wird so oft genannt, aber es ist sicherlich eine Fremdsprache gemeint, die man nicht gelernt hat. Kein ekstatisches Geplapper wie bei den Heiden, weil das ja in Matthäus 6 ganz klar abgelehnt wird. Das soll bei euch nicht sein. Also es muss eine Fremdsprache sein, eine Gabe, die der Herr geschenkt hat, vor allem in der Urchristenheit, wir kommen darauf noch zurück. Selbst wenn ich diese Sprache hätte und vielleicht sogar Engelssprachen verstehen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das klingt ins Leere. Es ist auch nichts ohne Liebe. Dann dient es nur zur Selbstdarstellung, vielleicht sogar zur Selbsterbauung, aber nicht zum Bau der Gemeinde. Darum wird es auch in Kapitel 14 ganz zentral gehen. Es sollen keine Ego-Gaben sein, sondern Gemeinschaftsgaben. Und das bewährt sich in der Liebe und auch in Gestalt der hingebungsvollen Agape-Liebe. Die Frage der Engelssprachen hat schon viele bewegt, aber wir sehen, wenn wir die Heilige Schrift betrachten, dass die Engel immer in solchen Sprachen zu Menschen geredet haben, die die Menschen verstehen konnten. Wir denken allein schon an die Geburt unseres Herrn Jesus, als die Engel erschienen sind. Da haben die Hirten auf dem Felde ganz klar verstanden, was diese Engel zu ihnen geredet haben. Oder der führende Engel mit dem Engelheer zusammen, richtiger gesagt. Ja, also das sind Sprachen, die insofern zumindest für Menschen verständlich sind, vielleicht sich auch nicht unbedingt unterscheiden von unseren Sprachen. Aber darüber kann man jetzt nicht spekulieren, das führt zu nichts. Jedenfalls ist es eine Steigerung Menschensprachen und dann sogar Engelsprachen. Das Höchste, was es gibt, ja, auch in der Vorstellung der Korinther, aber ohne Liebe alles nichts. Ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Die Sprachengabe ohne Liebe ist nichts. Denn die Liebe verkündigt die rettende Heilsbotschaft klar und verständlich. Die Liebe führt dazu, dass das Evangelium eindeutig verständlich verkündigt wird und nicht, wie es bei den Heiden ist, als ekstatisches, sinnloses Geplapper. Das wäre ganz abwegig und auch nicht als unverständliche Sprache, die in der örtlichen Gemeinde überhaupt nicht übersetzt werden kann. Soweit zu Vers 1. Vers 2, und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nichts, so wäre ich nichts. Hier wird zusammengefasst, die prophetische Rede, das ist jetzt auch verständliche Rede, wo der Mensch überführt wird von seiner Sünde, wo das Evangelium von Schuld und Sühne und Vergebung in das Herz hineingepredigt wird. Wunderbar, wenn das geschieht, das ist schon mehr Liebe, als wenn es eine unverständliche Fremdsprache ist, die über den Kopf des anderen hinweggeht. Prophetische Rede und wüsste alle Geheimnisse Gottes. Wir haben gestern gehört, die Gabe, das Wort der Erkenntnis, wo man in die Geheimnisse Gottes hineinblickt, das Wort der Weisheit und hätte alle Erkenntnis und sogar allen Glauben der Berge versetzt. Wir haben gestern gehört, es gibt den Glauben, den jeder wiedergeborene Christ hat, an Jesus als den gekreuzigten, auferstandenen, wiederkommenden Herrn. Aber es gibt zusätzlich noch eine besondere Art von Glauben, die Berge versetzt, was Gott immer wieder als Gabe Menschen schenkt, die auch stellvertretend für die Gemeinde am Glauben so festhalten, dass sie auch eine Ermutigung darstellen können für andere. Und ja, wenn jemand so prophetisch redet, und predigt und alle Geheimnisse, alle Erkenntnis hat und solchen Glauben, der sogar Berge versetzen könnte, aber es geschehe ohne Liebe zu Gott und zu den Menschen, so wäre das alles nichts. Wir sehen, wie zentral die Liebe ist. Tust du es auch Liebe, wenn du predigst, wenn du betest, wenn du Geheimnisse erkennst und weitergibst, oder ist es nur Rechthaberei? Auch da muss man sich fragen, ja, wie sagen wir dem anderen etwas weiter, was uns wichtig geworden ist aus der Heiligen Schrift? Schlagen wir ihm um die Ohren, sodass der andere umfällt und erschlagen ist davon? Oder sagen wir so in Liebe, dass sich das Herz auftut und der Mensch wirklich erquickt wird, erbaut wird, vielleicht sogar erstmal gerettet wird aus seiner Verlorenheit? Menschen werden sich nur öffnen dem Evangelium, wenn wir es ihnen in Liebe und Klarheit sagen. Beides gehört zusammen. Liebe, Klarheit, Wahrheit. Prophetische Rede ohne Liebe ist nichts, sondern prophetische Rede soll Sünde aufdecken und auch zur Heilung des Menschen beitragen, im geistlichen Sinne, dass er von seiner Sündenkrankheit genesst, dass er wieder auferbaut wird dass er nicht zerschlagen am Boden liegen bleibt, sondern vorangehen kann mit dem Herrn, mit einem erneuerten Herzen und einem fröhlichen Gemüt. Ja, einen zerschlagenen Geist möchte der Herr, aber er möchte auch die Wunden heilen. Wenn jemand Buße tut, dann wird er auch erquickt werden und getröstet und auferbaut, sodass er freudig mit dem Herrn weitergehen darf auf dem Glaubensweg. Erkenntnis ohne Liebe ist nichts. Wenn wir Erkenntnisse weitergeben, dann sollen wir es anderen so verkündigen, dass sie ja, von dieser Erkenntnis auch bestärkt und überführt werden von ihrer Schuld. So sollen wir es verkündigen, dass sie gerettet werden. Glaube ohne Liebe ist nichts. Unser Kopfglaube rettet weder mich noch den anderen, sondern es geht um einen Herzensglauben, eine Herzensbeziehung zum Herrn Jesus. Und einen solchen Glauben, den kann ich dann auch vorleben. In einem solchen Glauben kann ich Licht und Salz für andere sein. Dann Vers 3. Und wenn ich alle meine Habe, also allen meinen Besitz, den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so würde mir es nichts nützen. Ja, es gibt Menschen, die sind sehr opferbereit, geben große Geld- und Gabenopfer, materielle Gaben. Vielleicht setzen sie sogar ihre Zeit für andere ein. Aber es kann auch ein falsches Motiv dahinter stecken, dass man sich selber einen Namen macht, dass man sein Gewissen beruhigt, dass man groß dastehen will vor der Welt, in der Zeitung erwähnt werden will als der große Wohltäter. Da ist das Motiv Eigensucht. Aber, und wir sollten uns auch da selber immer wieder prüfen, wenn wir etwas geben, ob es im Opferkästchen ist oder auch sonst an Menschen, die bedürftig sind, tun wir es aus Liebe oder nur aus Pflichtbewusstsein? Das ist ein großer Unterschied. Und wenn wir diese Liebe nicht haben, dann beten wir doch darum, dass der Herr unser Herz mit Liebe erfüllt und dass wir von jeder Eigensucht, von jedem falschen Motiv wegkommen mit Gottes Hilfe. Opferbereitschaft ohne Liebe ist nichts. Es kann dabei nicht um Selbstdarstellung, Selbstbeweihräucherung gehen, sondern allein um Lebensteilung, Zeit, Opfer für andere, Hingabe an andere. Darüber freut sich der Herr. Und das merken auch die Menschen, ob es nur gezwungen und missmutig geschieht oder ob es mit einem fröhlichen Herzen geschieht. Opferbereitschaft ist also nur echt, wenn sie mit wirklicher liebevoller Hingabe verbunden ist. Und dann eben die letzte Steigerung, die hier genannt wird, in diesen einleitenden Versen zu Kapitel 13. Wenn ich alle meine Habe den Arm gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so würde mir es nichts nützen. Ja, viele Menschen sind in den Tod gegangen als Christen für Jesus Christus, für das Evangelium. Sie haben ihren Glauben mit dem Leben bezahlt. Und wenn es echt war, dann wird der Herr sie auch lohnen mit den Kronen der Überwinder, mit den Kronen der Blutzeugen, die uns in der Heiligen Schrift verheißen sind. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. So heißt es in den Sendschreiben. Wenn das aber nicht aus Liebe zu Jesus und zu den verlorenen und verführten Menschen geschehen ist, dann war dieses Opfer nichts wert. Wenn es aus Eigensucht war, aus Selbstruhm, um sich einen Namen zu machen, sogar das kann manchmal eine Rolle spielen, wenn jemand den Märtyrer spielen möchte, ja, dann ist es nichts nütze, weder mir noch den anderen. Wenn du dich ganz für den Herrn Jesus einsetzt, vielleicht sogar bis hinein zum Blutmartyrium, Martyrium heißt ja allgemein Zeugenschaft, es kann aber auch der Blutzeuge sein am Ende, auf dem Scheiterhaufen, im Gefängnis und wo auch immer. Wenn du dich ganz für den Herrn einsetzt, dann wirklich für den Herrn geschieht und nicht, um dir einen Namen zu machen. Ja, das menschliche Herz ist böse und es können sich immer wieder falsche Beweggründe, Motive einschleichen. Und so wollen wir uns auch durch diese Verse aus dem Wort Gottes immer wieder einen Spiegel vorhalten lassen. Wie, aus welcher Haltung heraus dienen wir dem Herrn? Ist es wirklich ein Dienst für den Herrn Jesus oder dienen wir unserem eigenen Ich? Also hier steht wirklich Liebe gegen Egoismus. Und nun kommt eine lange Aufzählung der Eigenschaften der Liebe. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich anknüpfen an eine Art von Gedicht, was ich mehrfach schon in meinem Leben entdeckt habe, in immer wieder verschiedenen Varianten. Das möchte ich euch wiedergeben, weil das sehr schön ergänzt, auch auf die Gegenwart angewandt und auch etwas weitergeführt, was wir in den ersten drei Versen gehört haben. Ganz praktische Beispiele. Da heißt es zum Beispiel: Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Besitz ohne Liebe macht geizig. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Raffiniert. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll und trotzig. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. Und Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Ich möchte es nur mal kurz wiederholen mit einer positiven Ergänzung dazu, die ich selber so formulieren möchte, wie ich es jetzt sage. Das erste hieß: Glaube ohne Liebe macht fanatisch. Das wissen wir alle. Da kommen Glaubenskriege, da kommen Terroranschläge von Islamisten, aber auch von anderen Religionsanhängern, die so fanatisch für ihre Glaubensüberzeugung kämpfen, dass sie über Leichen anderer gehen. Das kann unser christlicher Glaube nicht sein. Im Gegenteil, der Herr Jesus hat gesagt: Liebet eure Feinde. Liebet eure Feinde. Wo gibt es das? In welcher Religion? Das finden wir nur im Evangelium Jesu Christi, in der Bergpredigt. Glaube ohne Liebe macht fanatisch, aber Glaube mit Liebe kann das Herz des anderen gewinnen, dass auch er gläubig wird, wiedergeboren wird durch den Geist Gottes. Wir wollen den anderen nicht vernichten, sondern ihm helfen, dass sein Leben gerettet werde für Zeit und Ewigkeit, dass er nicht verloren geht, dass er nicht ewig in der Hölle leiden muss. Nächster Aspekt lautet: Besitz ohne Liebe macht geizig. Besitz kann eine Segnung sein. Aufgrund von Fleiß, auch gute Umstände können dazu beitragen. Manche haben auch etwas geerbt. Aber wenn das ohne Liebe gehortet wird, nur für sich selber, dann entsteht die Sünde des Geizes. Entschuldigung, wenn ich das hier zitiere, diesen schrecklichen Slogan einer Firma: Geiz ist geil, haben sie gesagt. Ich hätte am liebsten das durchgestrichen und überall drüber geschrieben: Geiz ist Sünde. So sagt uns die Heilige Schrift. Geiz oder Habsucht ist sogar die Wurzel aller Sünde. So steht es in den Briefen des Neuen Testaments. Ja, aber heute wird es ja alles so als positiv dargestellt, sämtliche Sünden. Wir merken auch hier, dass wir in der Endzeit angekommen sind. Aber es gilt immer noch: Besitz ohne Liebe macht geizig. Wenn wir einen Besitz haben, dann sollten wir nicht wie der törichte Kornbauer ihn für uns anhäufen, nur an uns denken, sondern wir sollten bereit sein, mit anderen zu teilen, das Empfangene auch weiterzugeben, um anderen Menschen zu helfen, die weniger oder vielleicht gar nichts haben. Da wird auch bei uns Freude erwachsen in unserem Herzen. Denn geben macht seliger als nehmen, sagt uns das Wort Gottes. Und das trifft zu, jeder, der das schon praktiziert hat, weiß es. Ich freue mich zurzeit auch, ich trage es in aller Bescheidenheit, dass ich viele meiner Bücher verschenken darf. Ich kann ja sowieso nichts mit ins Grab nehmen. Und draußen liegen auch gute Bücher und Schriften, die ihr auch mitnehmen dürft. Also ich hoffe, dass es Frucht bringt und dass wir dadurch jetzt aber auch ohne eigensüchtige Gedanken Schätze im Himmel sammeln. Einfach zur Ehre des Herrn wollen wir solche Dinge tun. Da würde ich auch euch ermutigen: Hortet nicht euren Besitz. Ihr könnt ja doch nichts mitnehmen, sondern seid auch bereit, mit anderen zu teilen, die bedürftig sind. Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Es muss Mächtige geben, und es wird auch immer Mächtige geben in der Welt. Das ist auch eine sinnvolle Einrichtung. Auch in der Gemeinde ist das biblische Prinzip der Ältestenschaft. Die haben natürlich auch eine gewisse Macht. aber sie sollen sie nie missbrauchen. Es soll keine Tyrannei über die Seelen der Menschen entstehen. Sonst ist das Gewalttat. Wer eine Macht hat und wem Gott eine Autorität zugeteilt hat, der soll es so einsetzen, dass es zum Schutz und zur Förderung des Schwächeren dient. Das gilt auch für die Kindererziehung. Eltern haben ja von Gott eine Autorität über die Kinder bekommen. Sie sollen sie so einsetzen, dass sie die Herzen der Kinder nicht verbittern, dass sie die Kinder nicht zum Zorn reizen, sondern dass sie sie in Liebe erziehen, aber auch züchtigen, wo es Not tut, aber nicht in der Maßlosigkeit oder Verletzung. Aber Macht ohne Liebe macht gewalttätig. Das soll nicht sein, weder in der Erziehung der Kinder noch im Umgang mit Untergebenen, auch nicht in der christlichen Gemeinde. Sachkenntnis ohne Liebe macht, wer weiß es noch? Rechthaberisch. Ich habe immer recht, ich weiß das besser. Du hast ja keine Ahnung. Kennt ihr solche Sätze? Das tut dann sehr weh, wenn man doch eine Sache an sich auch weiß. Und es ist auch immer Zeichen von Demut, ob man dann das so stehen lassen kann, damit es keinen Streit gibt. Lass ihn reden, ja. Aber im Grunde denkt man, wart mal ab, ja. Manchmal weiß auch ein Angestellter besser in seinem Fachbereich Bescheid als der Chef, der über alles gesetzt ist. Der Chef hat ja wohl den Gesamtüberblick, hoffentlich, auch nicht immer, aber hoffentlich. Aber die Angestellten in einzelnen Bereichen, die Arbeiter, kennen sich oft in ihrem Teilbereich besser aus. Es ist manchmal dann peinlich, wenn dann der Chef kommt und sagt, ich weiß alles hier besser als ihr, ja, ihr habt ja keine Ahnung. Und nachher muss er mit Schämen zugeben, hätte ich doch auf den Arbeiter an diesem Platz gehört. Ich weiß nicht, ob er auch schon solche Erfahrungen gemacht hat. Das gilt natürlich aber auch gegenseitig. Ja, keiner soll sich ja über den anderen erheben, sondern einer achtet den anderen höher als sich selbst. Das gilt für das Alltagsleben, auch im Beruf und auch natürlich in der Gemeinde des Herrn. Auch hier sind die Gaben verteilt. Und ich habe gestern schon ausgeführt, wir sollen und brauchen uns auch nicht Gaben anmaßen, die der Herr uns nicht gegeben hat, sondern die Gaben, die der Herr uns gegeben hat, jedem von uns, hat er ja unterschiedliche Gaben geschenkt, die sollen wir zu seiner Ehre und zum Bau der Gemeinde entfalten. Sonst gilt, Sachkenntnis ohne Liebe macht rechthaberisch. Aber wenn wir Sachkenntnis haben, das ist auch eine Gabe, dann soll sie dazu dienen, anderen zu helfen und sie in gutem Sinne ohne Hochmut zu lehren. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich, pedantisch kann man auch sagen. Es kann schwierig sein, mit Menschen zusammenzuleben, die schlampig sind. Es kann genauso schwierig sein, mit Menschen zusammenzuleben, die pedantisch sind, wo jedes Ding ganz genau zentimetermäßig immer auf dem gleichen Platz liegen muss. Ja. Beides kann unerträglich werden, gerade wenn auch in Ehepaaren solche unterschiedlichen Menschen zusammenkommen. Ich sage immer, es ist in der Ehe viel einfacher, wenn man nach dem Motto folgt, gleich zu gleich gesellt sich gern, als wenn es nachher heißt, Gegensätze ziehen sich an. Ja, Gegensätze können befruchtend sein, aber wenn sie zu groß sind, dann kann es unter Umständen sehr viele Spannungen geben. Ganz gleich kann auch langweilig sein, es gibt es auch gar nicht, jeder Mensch ist wieder anders ein bisschen, aber lieber ähnlicher als zu unterschiedlich. Das rate ich immer jungen Menschen, die in die Ehe gehen wollen, prüft euch, ob ihr wirklich zusammenpasst und nicht, dass ihr hier wie die Pole da also auseinanderstrebt. Ordnung ohne Liebe macht kleinlich. Ja, wir sollen ordnungsliebend sein. Auch Gott ist ein Gott des Friedens und nicht der Unordnung. 1. Korinther 14. Ja, ganz klar. Aber im Alltagsleben kann Ordnung in einem falsch verstandenen, übertriebenen Sinne den anderen auch erschlagen und dann hat er keine Luft mehr zum Atmen. Wenn wir aber in Liebe zusammenleben, können wir auch barmherzig sein miteinander. Und der, der vielleicht mehr auf Ordnung den Wert legt, kann rücksichtsvoll auch auf den anderen eingehen, der vielleicht nicht ganz so pedantisch im Alltag das alles ordnen möchte. Die Ordnung sollte um des Menschen willen da sein und nicht der Mensch um der Ordnung willen. Hier gebe ich frei ein Wort des Herrn Jesus wieder, was er bezüglich des Sabbats formuliert hatte. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Nun, das nächste, Freundlichkeit ohne Liebe macht heuchlerisch. Ja. immer nur lächeln, immer vergnügt, heißt in Franz Lehars Operette Das Land des Lächelns. Da ist, glaube ich, China oder Japan gemeint, irgendwas da ganz im fernen Osten. Da gehört es zur Mentalität, dass man immer ein freundlich lächelndes Gesicht tragen soll. Das ist natürlich sehr schön. Aber wenn es nicht von Herzen kommt, ist es heuchlerisch. Vielleicht habe ich in Wirklichkeit einen Groll gegen den Menschen. Und wenn ich ihn dann immer nur anlächle, das dient sicherlich dazu, Aggressionen zu bremsen. Das kann auch mal sinnvoll sein. Aber man soll dann auch ehrlich sagen, du, ich habe ein Problem mit dir. Lass uns das ausräumen. Lass uns offen darüber reden. Keine falsche Freundlichkeit, sondern Wahrheit gehört auch dazu. Das haben wir auch in Kapitel 13 gehört, dass die Liebe zur Wahrheit untrennbar mit Gottes Wille verbunden ist. Also sei echt, sei von Herzen freundlich und setze nicht nur eine freundliche Miene auf. Klugheit ohne Liebe macht gerissen. Gott hat auch da Gaben geschenkt. Es gibt natürliche Gaben der Klugheit und auch Geistesgaben der Weisheit. Das ist dann eine höhere Stufe, wo wir göttliche Geheimnisse verstehen. Aber hier geht es jetzt um die Menschenklugheit und was man auch in der Schule lernt und so weiter, und aber auch sonst im Leben. Und wenn der Mensch das zum Negativen einsetzt, dann gilt er als schlau, als betrügerisch, als gerissen, als raffiniert. Und das ist kein gutes Image, wenn jemand so schon das Bild von sich gegeben hat. Stattdessen sollten wir, wenn wir Klugheit bekommen haben, diese Klugheit unter die Zucht Jesu Christi nehmen, dass er uns leitet, auch im Verstehen, auch in der Art, wie wir unsere Klugheit weitergeben, dass wir hier nicht prahlen damit, die Liebe prahlt nicht, heißt es in 1. Korinther 13, sondern in Demut unsere Klugheit und Weisheit einsetzen. Für die Gesellschaft und auch für den Bau der Gemeinde Gottes. Noch drei dieser Punkte. Erziehung ohne Liebe macht widerspruchsvoll bzw. trotzig. Brauche ich wohl nicht viel dazu sagen. Jeder weiß, wenn man die Kinder nur mit Strenge erzieht, nur mit der Rute, ja, das war früher ja häufiger als heute, aber heute kommt es auch vor, und es ist keine Liebe dabei, dann wird es nur Trotz hervorrufen. Ja, es steht im Wort Gottes, wer seinen Sohn liebt, der züchtigt ihn. Das gilt auch für die Tochter natürlich. Und in den Sprüchen steht auch von der Rute. Aber alles das muss in Liebe geschehen. Es ist nicht so, dass wir die Kinder schädigen damit, sondern dann werden sie, wenn solches geschieht, nur trotzig und widerspenstig werden, und es ist das Gegenteil erreicht. Sie müssen immer merken, wenn wir sie erziehen, und es fällt uns ja auch nicht immer leicht, ja, aber wenn wir sie erziehen, dann ist es zu ihrem Guten. Es kostet oft einen Kampf, aber auch die Kinder werden spüren, es ist nur zu ihrem Segen, damit sie auch später es leichter haben im Leben, dass sie nicht so schwierige Persönlichkeiten ausbilden, die dann später überall anecken. Es ist besser, in der Kindheit lernen sie, ihre Grenzen wahrzunehmen. Und dazu gehört eine gute, gesunde, christliche Erziehung. Und das heißt eben nicht laissez-faire, dass man alles durchgehen lässt, sondern dass man ihnen ganz klare, biblisch geordnete Grenzen setzt. Wenn du da über den Rand des Turmes kletterst, dann stürzt du hinunter. Und wenn das Kind sich da zu weit vorwagt, dann muss man auch ganz klar sagen, das geht nicht. Man muss es auch bestrafen, wenn es Gebote übertreten hat, die zum Schutz seines Lebens dienen. Und dann wird es daraus auch lernen können. Aber es muss in Liebe geschehen. Erziehung ohne Liebe macht trotzig. Wahrheit ohne Liebe macht kritisch. Dann wird alles und jedes hinterfragt, nichts mehr für ernst genommen. Und es ist dann sogar manchmal so ein wissenschaftlicher Wahrheitsanspruch, der sich am Schluss sogar gegen das Wort Gottes richtet, die Bibelkritik. Sie meinen, sie hätten die Wahrheit in der historisch-kritischen Methode. Dabei sind sie ja der Einflüsterung der Schlange verfallen in 1. Mose 3, die sagt, sollte Gott gesagt haben. Ja, da wird das Wort Gottes in Frage gestellt. Der Vater der Lüge gibt sich hier als Hort der Wahrheit aus, eine schreckliche Verdrehung. Es gibt aber auch Christen, die Jesus als die Wahrheit angenommen haben, das ist wunderbar, die auch sein Wort als die Wahrheit akzeptieren, die aber gewisse Teilwahrheiten so verabsolutieren und übertreiben und aus dem Zusammenhang reißen, dass dabei die Liebe auf der Strecke bleibt. Und dann hat man nur noch einen kritischen Geist. Man ist kritisch gegen jede Meinung, die ein bisschen davon abweicht. Man kann nichts mehr in Barmherzigkeit stehen lassen, wo es ein Unterschied ist zur eigenen Erkenntnis. Und man wird dann so kritisch, dass man am Schluss ein ganz bitteres Herz bekommt und nicht mehr fröhlich ist in seinem Glauben. Das ist ein schlimmer Zustand, wenn der Mensch in einer solchen Situation angekommen ist. Nein, wir sollen stattdessen den Geist Christi in uns wirken lassen. Die Wahrheit des Herrn Jesus ist immer mit ihm als Liebe verbunden. Es steht beides in der Bibel. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und Gott ist Liebe. Lässt sich gar nicht trennen. Wahrheit und Liebe gehören zusammen. Und wir sollen die Wahrheit in Liebe sagen und aus Liebe die Wahrheit des Evangeliums nicht verschweigen. Und dann schließlich noch die Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ohne Liebe macht hart. Ja, es gibt sehr harte Richter, die kein Pardon dulden gegenüber Angeklagten. Das kann manchmal sehr grausam sein. Wie schön ist es, wenn wir wissen, dass Gott so nicht ist, wenn wir Buße tun über Dinge, die schlecht waren, die Sünde waren, dann ist Gott gnädig und barmherzig, dass er uns vergibt. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Ja, Gott kann Sünde nicht durchgehen lassen. Er kann nicht fünfe gerade sein lassen, sondern er muss die Sünde sühnen. Aber dafür hat er seinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, gesandt, der für deine und meine Sünde am Kreuz auf Golgatha verblutet ist. Da hat er unsere Sünde gesühnt. Und das heißt Gnade und Barmherzigkeit. Wie wunderbar, dass wir das so annehmen dürfen. Hast du das Opfer Jesu am Kreuz schon für dich angenommen? Dann bist du begnadigt, ein begnadigter Sünder. Wenn nicht, dann steht immer noch das Gericht und die ewige Verdammnis über dir. Ohne Liebe, ohne Agape ist alles nichts. Wie wunderbar, wenn wir diese Liebe praktizieren. Und nun kommt ja dieser absolute Höhepunkt des Korintherbriefs. Ich habe darüber schon mehrfach bei Hochzeiten predigen dürfen, über die folgenden Verse. Ich müsste deshalb heute etwas kürzer machen, diese Stellen. Da könnte man jetzt über jede einzelne Eigenschaft dieser Liebe allein mindestens eine Predigt halten. Ja. Aber in aller Kürze dazu einige Gedanken. Ab Vers 4. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Allein schon hierzu könnte man, man könnte immer, wo hier steht, Liebe bzw. Agape einsetzen, Jesus. Ja. Jesus, Gott als die Liebe. Und wenn wir den Herrn Jesus als Vorbild nehmen, dann sehen wir, wie er gehandelt hat und auch weiter bei seinem Vater heute zur Rechten sitzend handelt. Und zwar das Erste, die Liebe ist geduldig. Jesus ist geduldig. Er hat so viel Geduld mit uns, dass er sogar immer noch seine Wiederkunft verzögert, damit noch Gnadenzeit ist und noch viele gerettet werden. Das ist seine Liebe, dass er noch nicht als Richter erschienen ist. Das wird im 2. Petrusbrief beschrieben. Es ist Gottes Geduld, dass wir immer noch nicht gar aus sind, dass noch Gnadenzeit ist. Sind auch wir geduldig mit anderen Menschen, die uns vielleicht nicht so liegen, die uns Böses angetan haben? Beten wir für sie, laden wir sie immer wieder ein, auch von sich aus umzukehren und zu vergeben, gegenseitig einander zu vergeben. Geduld. Geduld ist eher etwas Passives. Dagegen die Freundlichkeit oder die Güte, nächste Eigenschaft, das ist etwas Aktives. Jesus ist freundlich, er ist gütig. Es war wohl der freundlichste Mensch überhaupt. Er hat auch die Kinder zu sich kommen lassen, hat zu den Jüngern, die erst widerwillig das mit angesehen haben, gesagt, wehret ihnen nicht, lasset die Kindlein zu mir kommen, denn solcher ist das Himmelreich. Wie freundlich ist unser Heiland. Wie reagieren wir, wenn Kinder kommen, vielleicht Lärm machen und so, sind wir dann auch freundlich? Ich kann das jetzt nicht vertragen, es ist mir zu laut, ich habe Kopfweh, lauter solche Dinge. Natürlich kann man mal Kopfweh haben, gar keine Frage. Ich bin auch manchmal müde, der Herr Jesus war wahrscheinlich auch müde, aber er war trotzdem noch freundlich zu diesen Kindern. Natürlich, als Sohn Gottes hatte er Eigenschaften, die wir nicht hatten. Und doch ist er uns ein Vorbild auch dann noch freundlich zu sein, wenn es uns nicht danach zumute ist, und zwar von Herzen freundlich, nicht nur eine äußere freundliche Miene aufzusetzen. Und wenn wir die Kraft nicht haben, dann dürfen wir immer darum beten, darum bitten. Die Liebe eifert nicht. Jesus eifert nicht, ist nicht eifersüchtig. Mit einer Ausnahme. Er eifert um die Ehre seines Vaters. Wenn die geschändet wird, gelästert wird, dann ist der Sohn auch betroffen davon. Und deshalb hat er auch die Wechsler aus dem Tempel hinausgetrieben. Das Haus meines Vaters oder mein Haus, kann man auch gar nicht trennen, das soll ein Bethaus sein und keine Räuberhöhle. Ja. Da hat ihn der Eifer, der göttliche Eifer erfasst. Aber der menschliche Eifer, die menschliche Eifersucht ohne göttliche Liebe, die ist zerstörerisch. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leiden schafft. Kann man sich gut merken, ja? Eifersucht, Leidenschaft. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Wie viel Elend, wie viel Not, Verletzung bis hin zum Tod, zur Tötung von anderen Menschen ist entstanden durch Eifersuchtsdramen. Und das beste Mittel gegen Eifersucht ist eben Vertrauen. Wenn Vertrauen besteht oder wieder neu wächst, wenn man sich auch wieder eine Chance gibt, wenn eine Vertrauensbeziehung zerbrochen ist, nur dann kann die Liebe triumphieren. Die Liebe ist nicht eifersüchtig. Die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf. Das gehört zusammen, das, man kann auch so übersetzen, sie prahlt nicht und protzt nicht. Ja. Die Liebe gibt nicht an. Jesus hat nicht geprahlt. Er ist nicht auf einem Schlachtross in Jerusalem eingeritten, sondern auf einem Esel. Da kann man, Esel gilt ja fast so ein bisschen als bemitleidenswertes Tier, nicht so groß und kräftig wie das Ross, aber doch ein ganz kluges Tier, wenn man es mal genauer betrachtet, der Esel. Ja, hat auch eine eigene Meinung. Das Pferd lässt sich besser dressieren, aber der Esel ist auch vorsichtiger. Deshalb eignet er sich eher fürs Gebirge. Aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Viel vorsichtiger auf Gebirgspfaden als ein Pferd, das da so hopp, galopp, losgaloppiert oder sich gar nicht drauf traut. Aber das zeigt die Demut des Herrn. Er ist auf einem Esel eingeritten. Und er hat nicht geprahlt. Als Sohn Gottes hätte er natürlich sagen können, schaut mal, ich springe von der Zinne des Tempels und meine Engel werden mich tragen. Das war die Versuchung des Teufels in Matthäus 4. Die Versuchungen, die herangetragen werden, ich mache Steine zu Brot, ich bin der große Brotkönig. Als das geschehen wäre, hat er sich zurückgezogen in die Stille. Er hat nie sich aufgespielt als der große König, obwohl er natürlich der König war und ist in Ewigkeit. Und als Pilatus ans Kreuz schrieb, der König der Juden, wollten ja die jüdischen Führer, dass er schreiben sollte, er sagte, er sei der König der Juden. Aber Pilatus, und das hat Gott auch so gelenkt, hat gesagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Der König der Juden. Aber in welcher Demut. Er hat nie geprahlt damit. Er hat sich sogar zurückgezogen. Er hat keine Heilungsshows veranstaltet, im Unterschied zu heutigen sogenannten Heilungsevangelisten, sondern hat immer wieder gesagt, sagt es nicht weiter. Oder geht zum Priester und opfere dort etwas. Immer in die Stille geschickt. Sie haben nicht immer darauf gehört und dann musste er sich zurückziehen in eine einsame Gegend. Wenn ihr das in den Evangelien lest, seht ihr, wie demütig unser Herr war, obwohl er allen Grund gehabt hätte, hier als der Sohn Gottes schon seine Macht zu zeigen. Er wird sie zeigen, wenn er wiederkommt in Herrlichkeit. Am Kreuz war er scheinbar der Machtloseste aller Machtlosen. Aber in Wirklichkeit hat er da den größten Sieg und Triumph errungen über Sünde, Tod und Teufel. Und auch wir sollen und dürfen demütig sein, nicht prahlen, uns nicht aufblähen. Die Liebe kann sich zurücknehmen und kann den anderen höher achten als sich selbst. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig, heißt es in Vers 5 weiter. Man kann auch sagen, nicht taktlos. Der Herr Jesus hat sich nie taktlos verhalten. Und auch im Tempel war es voll berechtigt, weil die anderen sich taktlos verhalten hatten, als sie dort ihre Geschäfte gemacht hatten im Haus Gottes. Die Liebe verhält sich nicht taktlos. Und wie ist es heute, wenn wir ins Haus Gottes gehen? Ziehen wir uns anständig an? Oder zeigen wir, das gilt vor allem Frauen, aber auch Männern, zeigen wir vielleicht zu viel Fleisch, vielleicht sogar beim Abendmahl? Auch da sollten wir taktvoll uns verhalten. Wir sollten auch im Umgang mit unserem Nächsten den Anstand wahren. Wir sollten ihn nicht beschimpfen oder beleidigen, auch wenn manchmal Diskussionen sind, erleben wir auch, sollten wir nie ausfällig werden, sondern auch immer wieder sagen, ich möchte nicht streiten, ja, und das auch ehrlich so sagen. Aber wir müssen manchmal um die Wahrheit ringen, und da zeigt sich ein wahrer Christ, der lässt sich vom Heiligen Geist leiten, dass er auch den anderen nicht verletzt oder beleidigt. Die Liebe verhält sich nicht taktlos. Der Herr Jesus hat es nicht getan, und wir sollten es auch nicht tun. Die Liebe sucht nicht das Ihre, das heißt, sie ist nicht ichsüchtig. Das ist an sich selbstverständlich. Wahre Liebe ist nicht egoistisch, sondern altruistisch. Das heißt, auf den anderen bezogen. Nicht ich-zentriert, sondern auf den Nächsten konzentriert. Sie sucht nicht das Ihre, sondern das, was dem anderen dient und gut tut. Das heißt nicht, dass wir gar nicht mehr für unsere Bedürfnisse sorgen sollten. Das wäre eine schwärmerische Übersteigerung dieser Stellen. Aber wir sollten den anderen Menschen nie aus dem Blick verlieren. Das hat der Herr Jesus so praktiziert, und das dürfen wir auch tun. Weitere Eigenschaft: Die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Das gehört eng zusammen. Und das sehen wir in vollkommener Weise, als der Herr Jesus am Kreuz hing. Hing, muss man betonen. Es ist kein Kruzifix mehr heute, ja, wo der Korpus daran hängt, sondern das Kreuz ist leer heute. Aber als er am Kreuz hing, da betete er zum Vater: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es kann nur jemand beten, der völlig ohne Bitterkeit und Groll das annimmt, was der Vater ihm auferlegt. Und der sogar für die Menschen betet, die ihm so viel Leid zugefügt haben am Kreuz auf Golgatha. Wahre Liebe, die sich nicht erbittern lässt und das Böse nicht zurechnet. Wie ist es bei dir? Hast du eine bittere Wurzel gegen Menschen? Und bist du bereit, diese bittere Wurzel vom Herrn wegreinigen zu lassen durch sein Blut? Oft ist es schwer mit Menschen, wo man vielleicht eng zusammenlebt, aber versuch du anzufangen, mit des Herrn Hilfe auf diesen Menschen zuzugehen, der dir vielleicht nicht so liegt, der vielleicht einem schwer und quer kommt. Vielleicht kennt jeder von uns solche Menschen. Der Herr kann uns auch dazu Kraft schenken, mit schwierigen Menschen auszukommen. Er will uns auch diese Kraft schenken. Wir dürfen ihn darum bitten. Und dann liegt es am anderen Menschen, darauf zu antworten und auch sein bitteres Herz verändern zu lassen. Wenn er ein echter Christ ist, wird er das auch tun. Wollen wir auch da hoffen, denn die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles, heißt es nachher in Vers 7. Aber vorher noch in Vers 6 lesen wir: Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Ja, es ist nicht einfach Schwamm drüber, so ist es nicht gemeint, wenn es heißt, sie lässt sich nicht erbittern, rechnet das Böse nicht zu. Es gilt gleichzeitig, dass echte Liebe Ungerechtigkeit nicht dulden möchte und kann, weil das Gottes Wesen widerspricht. Wenn man hier den Namen Jesu einsetzt, ist ganz klar, Jesus freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, denn die Sünde kann keine Gemeinschaft haben mit dem Herrn. Die Sünde scheidet uns von Gott, und deshalb ist es etwas, was keinen Platz im Reich Gottes hat. Die Liebe freut sich deshalb nicht über die Ungerechtigkeit oder Gesetzlosigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Das ist die einzige biblische Möglichkeit. Alles andere scheidet aus. Und sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Nicht im Sinn dessen, dass sie Sünde toleriert. Alles außer Sünde und Bösem natürlich. Aber sie erträgt viel Schlimmes, was einem zugefügt wird, in der Hoffnung, dass es sich ändert. Sie kann auch mit schwierigen Menschen auskommen. Wie viele Ehefrauen haben Jahre, Jahrzehnte lang ein schwieriges Zusammenleben, vielleicht mit einem alkoholkranken Mann durchgestanden. Auch umgekehrt gibt es solche Fälle. Ja, ich möchte jetzt nicht das vertiefen, aber das ist von dem Herrn geschenkte göttliche Liebe. Wir können es nicht über einen Kamm scheren. Es gibt auch Situationen, wo es über die Kraft ging, wo solche Ehen nicht mehr zu retten waren. Aber oft wurde schon bezeugt, dass der Herr diese Kraft geschenkt hat, oft auch dann bis zum Tode. Nun, nach diesen schönen und auferbauenden Auslegungen möchte ich noch auf das letzte Thema von Kapitel 13 eingehen. Dann haben wir morgen mehr Zeit für das lange Kapitel 14. Es ist interessant, dass Kapitel 13 zu kurz ist und Kapitel 14 zu lang. Es ist auch interessant, dass beim Thema Liebe relativ wenige heute gekommen sind. Ich nehme an, beim Thema Kapitel 14 Zungenreden wird es morgen gerabbelt voll sein. Das ist auch ein Zeichen unserer endzeitlichen Situation, liebe Geschwister. Ja? Wen interessiert schon noch das Thema göttliche Liebe? Aber wenn es dann um die spektakulären Gaben geht, ich möchte nicht wetten, aber ich bin überzeugt, dass morgen doppelt so voll ist. Warten wir es mal ab. Ist aber schön, ich freue mich, ja. Das sind wichtige Themen, will ja niemand wegschicken. Aber hätte mir gewünscht beim Thema Liebe, ja, das ist ja das Zentrum, dass da die Leute strömen. Das nur nebenbei bemerkt. Ja. Das muss nicht ins Protokoll, aber es liegt mir doch auf dem Herzen, weil es mich doch auch traurig macht. Ich möchte aber die letzten Verse noch versuchen auszulegen. Die gehören zu den schwierigsten Versen in der Heiligen Schrift, möchte ich gleich sagen. Und habt ihr noch ein bisschen Kraft? Ja? Da brauchen wir schon noch eine halbe Stunde. Nun, worum geht es da? Es wird etwas gegenübergestellt in Vers 8 bis 13, den letzten Versen von 1. Korinther 13. Und zwar die Liebe wird gegenübergestellt solchen Gaben, die aufhören. Die Frage ist nur, wann diese einzelnen Gaben aufhören, die hier genannt sind. Vielleicht ist es eine Hilfe, wenn ich der Gründlichkeit halber hier einmal zunächst den griechischen Text vorlese und erkläre, weil hier nämlich der Luthertext das total verwischt, die Unterschiede, die hier ganz wichtig sind in den einzelnen Wörtern. Ich habe hier also das griechische Neue Testament, ich habe auch sprachlichen Schlüssel zum Neuen Testament. Und dazu brauche ich jetzt auch die Brille, weil das alles so im Kleindruck ist, diese Bücher. Ja. Da heißt es also wörtlich, und entscheidend ist ja schon der Vers 8. Das muss ich jetzt wirklich mal griechisch lesen, um überhaupt verstehen, wo die Unterschiede liegen. He agape udepote pistei, eide de prophetai kat aige tesontai, eite glossai pausontai, eite gnosis kata getesetai. Alles klar? Hier stehen drei verschiedene griechische Begriffe für aufhören, was Luther mit aufhören übersetzt. Im Griechischen sind es drei verschiedene Begriffe. Wörtlich heißt es so, die Liebe wird niemals pipte, das heißt wörtlich fallen oder zugrunde gehen. Wird nie fallen, die Liebe wird immer bleiben, auch in der Ewigkeit, weil Gott ja Liebe ist. Und wir, wenn wir ihn schauen werden von Angesicht zu Angesicht, kommt auch hier, dann werden wir völlig in der Gemeinschaft mit ihm sein und vereinigt in seiner Liebe. Deshalb hört die Liebe auch niemals auf. Dagegen das prophetische Reden, also die Gabe der Weissagung in 1. Korinther 14, auch kommt die wieder vor, die wird, und das heißt jetzt wörtlich, muss immer ein bisschen suchen hier, ich habe so viele Bücher jetzt hier liegen, die wird kat argetesontai. Das heißt, die Prophezeiungen, die werden, wörtlich heißt das, ich lese mal aus dem Wörterbuch, futur passi von kat argeo, die werden entkräftet, bedeutungslos werden und die Passivform, die hier steht, heißt, die werden vergehen. Sie werden vergehen, und zwar dann, wenn das Vollkommene kommt. Die Frage ist natürlich, was ist das Vollkommene? Toteleion in 1. Korinther 13. Darauf komme ich noch zurück. Und dann, genauso der gleiche Begriff, katagetesontai, steht bezüglich der Erkenntnis. Und nachher heißt ja auch nur noch, dass unser Wissen Stückwerk ist und unser prophetisches Reden Stückwerk ist. Also diese zwei Gaben, prophetische Rede und Erkenntnis oder Wissen auch, das ist ja eng zusammen, das wird alles katagetesontai, das wird vergehen, wenn das Vollkommene kommt. Beim Zungenreden aber, oder Sprachenreden ist die richtigere Übersetzung, da steht der griechische Begriff aufhören. Pausetai. Also wörtlich nochmal Glossai Pausontai. Das heißt, die Zungen oder Sprachen, die werden zur Ruhe gebracht werden oder aufhören. Man kann auch sagen, auslaufen. So ähnlich wie wenn eine Sinfonie am Ende immer leiser wird und ausklingt. So ist das. Die fängt gewaltig an zur apostolischen Zeit und klingt dann aus, versickert dann wie so ein Rinnsal irgendwo in der Wüste. Das ist der Begriff Pausontai. Auslaufen, aufhören, Medium, und zwar von sich selber heraus. Dann, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Und wir werden morgen betrachten, welche Aufgabe eigentlich das Sprachenreden hatte im ersten Jahrhundert. Es diente zur Beglaubigung vor den Ungläubigen, und damit ist zunächst das ungläubige Israel gemeint, Beglaubigung dessen, dass nun das Heil auch zu den Heiden gekommen ist. Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 8 und 10 und diese Stellen, ja, immer wenn eine neue Missionssituation erreicht war, dann war das mit diesem Sprachenwunder verbunden, nämlich dass plötzlich die Jünger in fremden Sprachen verstanden wurden, oder also geredet haben oder gehört wurden, je nachdem, wo man den Schwerpunkt setzt, die sie nicht gelernt hatten, Fremdsprachen, die sie nicht gelernt hatten. Aber das werde ich morgen im Detail auslegen, mit des Herrn Hilfe. Und diese Sprachen, die werden Pausontai auslaufen, vergehen, verklingen, wie eine Sinfonie. Und nun, bevor ich darauf auch noch eingehe, zu Vers 9, denn unser Wissen ist Stückwerk, unser prophetisches Reden ist Stückwerk, wenn aber kommen wir das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Also auch das Wissen und prophetische Reden wird aufhören. Aber nicht so versickern wie das Zungenreden, ist ein anderer Begriff. Sondern es wird weggetan werden, wenn das Vollkommene kommt. Jetzt gibt es zwei Hauptdeutungen, was das Vollkommene ist. Wer weiß, welche das sind? Die einen sagen, die vollendete Heilige Schrift, also der Abschluss des biblischen Kanons mit der Johannes-Offenbarung. Die anderen sagen, die Ewigkeit, die dann für jeden beginnt, wenn er zum Herrn geht, entweder durch den natürlichen Tod oder durch die Entrückung oder dann nach der Entrückung, die sich bekehren, auch wieder durch die Hinwegnahme oder den Tod im tausendjährigen Reich und so weiter. Dann ist das Vollkommene und dann werden wir ihn erkennen von Angesicht zu Angesicht, nicht mehr wie durch einen Spiegel. Liebe Geschwister, ich habe lang gerungen mit der Deutung, welche die richtige ist. Und ich habe fast den Eindruck gewonnen, dass das Wort Gottes an dieser Stelle bewusst beide Möglichkeiten offen lässt. Sonst wäre es deutlicher formuliert. Wenn das Vollkommene kommt, dann wird das Wissen und Erkenntnis ein Stückwerk aufhören. Und doch tendiere ich dazu, zu sagen, dass es letztendlich doch die Ewigkeit sein muss, weil wenn die Schrift vollendet ist, der biblische Kanon, dann erkennen wir Gott noch nicht von Angesicht zu Angesicht. Ja, das steht ganz klar da. Es wird zwar von manchen so gedeutet, die Schrift hält uns einen Spiegel vor, wo wir jetzt Gott erkennen können, aber es ist noch nicht diese Ewigkeitsperspektive, die hier doch zum Ausdruck kommt. Auch an anderen Stellen heißt es, wenn wir beim Herrn sein werden, dann werden wir ihn sehen, wie er ist, ja, in seiner Vollkommenheit. Dann ist alles Trennende weggetan, dann sind wir völlig mit ihm vereinigt. Also ich denke, in aller Vorsicht gesagt, dieses Toteleion ist eben doch die Ewigkeit, was auch die meisten Ausleger so sehen. Allerdings ist das Argument mit dem Abschluss des biblischen Kanons insofern auch wichtig, als nun tatsächlich solche Gaben nicht mehr notwendig sind, die, ich habe es gestern beschrieben, als die inspirativen Gaben zu bezeichnen sind. Dazu gehört auch Offenbarung Gottes durch Sprachenrede. Dazu gehört auch Offenbarung durch Eingebung von Heilsratschlüssen Gottes, die dann in der Heiligen Schrift niedergeschrieben worden sind im ersten Jahrhundert. Alles dies ist das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis, was wir in 1. Korinther 12 betrachtet haben. Das war als Offenbarungsgabe so lange notwendig, bis die Heilige Schrift vollendet war. Und am Ende der Bibel, am Ende des Johannesevangeliums, ist ja das letzte Buch der Heiligen Schrift, und deshalb gilt diese Aussage für die gesamte Heilige Schrift, die sich am Ende der Offenbarung findet. Am Ende heißt es, dass nichts mehr hinzugefügt werden darf, sonst werden die Plagen hinzugefügt, die in diesem Buch der Weissagung geschrieben stehen. habe es gestern zitiert. Also das ist ganz klar, insofern ist also das abgeschlossen. Und es kann keiner auftreten und sagen, der Herr hat mir jetzt eine Offenbarung gegeben, die wir zur Heiligen Schrift hinzufügen müssen. Eine solche Behauptung wäre Irrlehre und Sünde. Ist das klar? Könnt ihr soweit mitgehen? Ja. Also diese inspirativen Offenbarungsgaben sind abgeschlossen. Was wir heute haben, sind die Auslegungsgaben, um das Wort, das uns gegeben ist, zu verstehen. Dazu brauchen wir genauso den Heiligen Geist, um das Wort heute für uns anzuwenden und in die Situation hineinzusagen. Und das wird auch deutlich, wenn man das so betrachten, dass beides hier einander durchdringt, der Abschluss des Kanons und die Ewigkeit, wenn wir das hier sehen. Es ist fast so ähnlich wie in Matthäus 24, wo auch beides enthalten ist, der Blick auf die Gemeinde und der Blick auf Israel in einem Kapitel. Und die Erfüllung im ersten Jahrhundert, wo der Gräuel der Verwüstung dann kam, beziehungsweise die Römerheere Jerusalem erobert haben, man sollte dann fliehen und es sollte nicht Winter sein, ersten Jahrhundert schon erfüllt, aber es wird sich am Ende nochmal manches erfüllen, wenn der Antichrist auftritt und die vorantichristlichen Zeichen werden beschrieben, die Zeichen der Endzeit. Auch hier in Matthäus 24 durchschlingen sich die Naherwartung und die Fernerwartung und so durchschlingen auch hier einander die Naherfüllung im ersten Jahrhundert, als der Kanon abgeschlossen wurde, und die Enderfüllung. Und so muss da gar kein Gegensatz sein zwischen den unterschiedlichen Deutungen. Aber letztendlich ist das die Endvervollkommnung natürlich die Ewigkeit. Der Kanon ist eine Vorstufe der Vollkommenheit. Natürlich, das Wort Gottes ist vollkommen, aber es ist noch nicht dieser Zustand, wo wir Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht erkennen. Das ist eine künstliche Deutung, wenn jemand das hineinlesen möchte. Deshalb bin ich mit den meisten Auslegern einig, die sagen, letztendlich ist es die Ewigkeit. Aber diese inspirativen Gaben haben aufgehört, bereits mit der Schriftwertung des Kanons. Erkenntnis und Weisheit bleiben allerdings so, dass wir das Wort auslegen können, aber es bleibt Stückwerk, die Erkenntnis und die Weisheit, es bleibt Stückwerk, bis wir zum Schauen gelangen. Wenn wir dann im Schauen sind, wenn wir den Herrn von Angesicht sehen, in der Ewigkeitsvollendung, dann ist das Stückwerk weggetan. Dann erkenne ich wie ein Mann und nicht mehr wie ein Kind. Dann erkenne ich in Klarheit und nicht mehr wie durch einen Spiegel. Ein Spiegel war früher so eine geschliffene Metallplatte, die nicht so klar war wie heute, diese Spiegel mit, was ist da drin, Glas mit einer Folie oder sowas. Ich weiß gar nicht, wie das gebaut ist. Aber der frühere Spiegel, es war eher so ein Rätselspiegel. Ja? Nicht so klar geschliffen wie heute, diese Spiegel, die wir kennen. Deshalb steht in Vers 12, wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Ja, das Wort Gottes, wie wir es auch haben, das führt uns in die Herrlichkeit. Wenn wir danach glauben und leben, dann werden wir in die Ewigkeit gelangen. Deshalb können wir das nicht trennen von der Vollkommenheit Gottes, aber die Endvollendung wird eben doch die Schau Jesu von Angesicht zu Angesicht sein. Ich möchte dazu noch zitieren, wenn die Zeit reicht, aus drei Büchern. Zunächst einmal von, weil diese Frage ja so grundlegend und schwierig ist, von Rudolf Ebertshäuser, sicherlich bekannt, aus seinem Buch Die charismatische Bewegung im Licht der Bibel, das umfangreichste und ausführlichste Werk über diese Fragen. Auf Seite 104 und 105 schreibt er dazu Folgendes. Paulus offenbart den Korinthern, dass gerade die Gnadengaben, um die sie sich offenkundig am meisten stritten, die sie begehrten, um dadurch Ansehen zu erlangen, nach dem Ratschluss Gottes in absehbarer Zeit weggetan werden sollten, während die Liebe niemals vergehen würde. Nach ihr, der größeren Gnadengabe, sollten sie vor allem streben, nicht nach den vergänglichen Gaben des Kindheitsalters der Gemeinde, die von Gott souverän zugeteilt, aber auch wieder abgeschafft werden. Was würde Gott abschaffen? Zum einen die Prophetie. Hiermit ist, wie die folgenden Verse zeigen, nicht die allgemeine Weissagung gemeint, sondern die Offenbarungsgabe, durch die Gott den Gemeinden Geheimnisse seines Heilsplanes mitteilte. Also mit meinen Worten jetzt gesagt, durch die die Bibel entstanden ist. Als die Bibel entstanden war, wurde diese Prophetie als Offenbarungsgabe weggetan. Weiter schreibt Eberzeuser, was abgeschafft wird. Zum anderen die Erkenntnis. Auch hier haben wir es mit einer Offenbarungsgabe zu tun. Keineswegs ist die allgemeine geistliche Erkenntnis Gottes und seines Wortes gemeint, die ja auch in der Ewigkeit nicht aufhören wird. Ja, die Erkenntnis, die bleibt ja auch in der Ewigkeit. Da kennen wir ja Gott erst recht. Die kann nicht gemeint sein mit der, die weggetan wird. Es kann also nicht die vollkommene Erkenntnis Gottes gemeint sein, sondern eine Vorstufe. Das habe ich jetzt ergänzt. Er schreibt weiter. Also ich wiederhole, es ist keineswegs die allgemeine geistliche Erkenntnis Gottes und seines Wirkens, die auch in der Ewigkeit nicht aufhören wird, sondern die nur erweitert und vertieft wird. Es geht hier um das in 1. Korinther 12, Vers 8 erwähnte Wort der Erkenntnis, durch das Gott den frühen Gemeinden Erkenntnisse aus seinem Heilsplan mitteilte. Klammer auf, von mir also wieder die Entstehung der Heiligen Schrift. Ganz logisch, nachdem die abgeschlossen ist, hat diese Gabe aufgehört, die er seinen Propheten und Aposteln im ersten Jahrhundert geschenkt hat. Weiter schreibt Eberzeuser, von diesen beiden Gaben wird gesagt, dass sie von Gott bewusst abgeschafft, weggetan werden, während die Zeichengabe des Sprachenredens oder Zungenredens von selbst aufhört. Von selbst aufhört, Pausontai. Die Zungen werden aufhören. Dass der Heilige Geist hier zwei verschiedene Wörter benutzt, ist dem Wort Gottes, das ja bis zum letzten Strichlein inspiriert ist, keineswegs zufällig. Schreibt Eberzeuser weiter. Die Sprachen waren keine Offenbarungsgabe und werden daher in Vers 9 bis 12 nicht mehr erwähnt. Sie hörten von selbst auf, wie auch die anderen Zeichengaben, als ihr heilsgeschichtlicher Zweck erfüllt war. Was war dieser Zweck? Den Israeliten zu zeigen, das Heil ist jetzt auch zu den Heidennationen gegangen. An Pfingsten waren ja die ganzen Völker in Jerusalem versammelt und hörten sie in ihren Sprachen reden. Und das war auch dann später der Fall in der Apostelgeschichte, als die Leute um Cornelius plötzlich in Sprachen redeten, die sie nicht in Sprachen sie reden hörten oder redeten, die sie nicht gelernt hatten. Und auch dann bei den Ephesus-Jüngern. Eberzeuser sagt schließlich noch, wenn das Ende dieser Gaben erst bei der Entrückung käme, so wäre der hier gemachte Unterschied sinnlos. Auch würde man dann erwarten, dass gesagt würde, dann hören alle Gaben auf. Das ist aber nicht der Fall. Lediglich einige Gaben werden aufhören, die speziell mit dem Unmündigkeitsalter der Gemeinde verbunden waren. Er selber gehört, wie man hier unschwer erkennt, auch zur Richtung des Dispensationalismus. Ich teile nicht alle diese Ansichten des Dispensationalismus, aber ich finde diese Erklärung sehr einleuchtend. Er selber meint übrigens, dass das Vollkommene der Abschluss der Heiligen Schrift sei. Und es gibt dazu noch ein Argument, was ich euch nicht vorenthalten möchte, was dafür ins Feld geführt werden kann, nämlich in Vers 13, wo es ja heißt, nun aber, also jetzt aber bleiben, Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Es ist ja nicht vorstellbar, dass in der Ewigkeit noch Glaube und Hoffnung bleiben. Warum nicht? Na, weil wir da vom Glauben zum Schauen gelangt sind und von der Hoffnung zur Erfüllung. Aber die Liebe bleibt. Also muss, bevor die Endvollendung ist, es noch eine Vorvollendung geben. Ja, in dieser Zeit, wo dann diese Gaben weggenommen worden sind. Und so schreibt er, Eberzeuser auf Seite 114, wenn das Vollkommene die Entrückung wäre, dann wäre es unverständlich, weshalb der Glaube noch bleiben soll, der doch bei der Entrückung zum Schauen wird. Die Gnadengaben der Prophetie, Erkenntnis und Sprachenrede müssen also bereits vor der Entrückung der Gemeinde weggenommen worden sein und es muss danach noch eine Zeitspanne geben, in der Glaube und Hoffnung samt der Liebe bleiben, bis diese dann bei der Ankunft unseres Herrn vergehen. Allein die Liebe bleibt in Ewigkeit. Solange die Gemeinde noch nicht die schriftliche Volloffenbarung Gottes hatte, war sie unmündig im Stadium der Unreife und Unsicherheit. In dieser Zeit waren die Teiloffenbarungen ein wichtiges Gnadengeschenk Gottes zur Orientierung. Sobald aber der Gemeinde der volle Ratschluss Gottes geoffenbart war, kam sie objektiv in das Stadium der Mündigkeit, der vollen Mannesreife. Die Teiloffenbarungen waren nicht mehr nötig und wurden abgetan. Die Möglichkeit zur Vollerkenntnis des Christus und seines Willens war gegeben. Noch ein zweites Beleg, Benedikt Peters. Er ist auch Bibellehrer aus der Schweiz, schreibt in seinem Aufsatz, was ist das Vollkommen in 1. Korinther 13, bringt auch dieses Argument, dass der Glaube aufhört und so weiter. Er schreibt, Glaube und Hoffnung bleiben also auch noch, nachdem das Vollkommene gekommen ist. Damit kann folglich mit dem Kommen des Vollkommenen nicht der Übergang vom Glauben zum Schauen gemeint sein, sondern eindeutig etwas, das vorher geschehen muss. Es ist etwas Vollkommenes gekommen, der vollkommene Kanon der Bibel, abgeschlossen mit Gottes Enthüllungen über die letzten Dinge und die Ewigkeit, das Buch der Offenbarung. Dem letzten Buch der Bibel und damit der gesamten Bibel darf kein Wort mehr hinzugefügt werden. Gäbe es heute noch gültige neue Offenbarungen, müssten sie dem Wort hinzugefügt werden. Aber gerade das ist uns verboten worden. Neuoffenbarungen sind darum ein wesentliches Merkmal von Irrlehren und Sekten. Und schließlich noch abschließend, unser schon oft zitierter John MacArthur in seinem Kommentar. Er geht hier auch darauf ein, nochmal auf diese Sprachengabe, was das heißt, dass das ausläuft. Und das ist ja sehr aktuell in der heutigen Diskussion mit Pfingst und charismatischer Bewegung. Gibt es jetzt diese Sprachenrede noch oder nicht? Hierzu schreibt MacArthur in seinem sehr ausführlichen Kommentar Folgendes. Aufhören kommt von Power, was enden, auslaufen bedeutet. Im Gegensatz zu katargeo wird dieses Verb hier im Griechischen in der Mediumform verwendet, das, wenn es für Personen gebraucht wird, auf eine vorsätzliche Handlung an sich selbst hinweist. Bei leblosen Dingen bezeichnet es eine reflexive Handlung. Die Ursache kommt aus dem Inneren, es ist eingebaut. Gott baute der Gabe der Sprachen einen Endpunkt ein. Diese Gabe wird von selbst aufhören, sagt Paulus. Wie eine Batterie hat sie einen begrenzten Energievorrat und eine begrenzte Lebensdauer. Wenn die Grenzen erreicht werden, hört seine Aktivität automatisch auf. Weissagung und Erkenntnis werden aufhören durch etwas außerhalb von ihnen. Aber die Gabe der Sprachen wird von selbst aufhören. Diese Unterscheidung der Begriffe ist unstrittig. Das Aufhören der Sprachen wird nicht in Bezug auf das Vollkommene erwähnt. Sie werden zu einem früheren Zeitpunkt aufhören, weil sie nicht von derselben Sache beendet werden wie die anderen beiden Gaben. Das ist nämlich interessant. Ja? Weisheit und Erkenntnis, die hören auf, wenn das Vollkommene kommt. Aber das Sprachenreden hört vorher schon auf. Also das ist nochmal auch eine zeitliche Unterscheidung. Weil vom Stückwerkcharakter nur bezüglich Erkenntnis und Weisheit oder Wissen geredet ist, aber nicht bezüglich der Sprachengabe, die diesen Begriff Power enthält. Und dann bringt MacArthur 6 Gründe, warum die Sprachen aufgehört haben, gemäß biblischer Aussage. Erstens, zunächst einmal waren die Sprachen ein sichtbares Zeichen, wie die Gaben der Heilung und der Wunderkräfte, die aufhörte, als das Neue Testament abgeschlossen war. Gott hat niemals aufgehört, Wunder zu wirken und er heilt auch heute noch auf wunderbare Weise und wirkt auf übernatürliche Weise gemäß seinem souveränen Willen. Also muss man auch hören, darf man nicht überlesen, diesen Satz. Sehe ich genauso. Doch die Bibel, schreibt er weiter, hat nur 3 Zeitspannen festgehalten, in denen Menschen die Gabe hatten, Wunder zu wirken. Das wird jetzt ausführlich ausgeführt, Zeit der großen Propheten, Zeit Jesu und so weiter. Diese großen Beglaubigungswunder und Zeichen, dass Jesus als der Messias gekommen ist. Ich hatte das gestern ausführlicher dargestellt. Weiter schreibt er zweitens, der zweite Beweis für die Beendigung der Sprachengabe zur Zeit der Apostel ist der Wegfall ihres Zwecks, ein Zeichen des Gerichts über Israel zu sein. 1. Korinther 14, 21, vergleiche Jesaja 28, Vers 11 bis 12. Dazu kommen wir morgen ausführlicher. Drittens hat die Sprachenrede aufgehört, weil sie ein untergeordnetes Mittel zur Erbauung war. 5 Worte, die mit Verstand und verständlich in einer gewöhnlichen Sprache gesprochen werden, haben mehr Wert als 10.000 Worte in einer Sprache. Vers 19, 1. Korinther 14, 19. Das ist ein ganz entscheidendes Argument, was ja auch der Schwerpunkt von Kapitel 14 darstellt. Viertens hat die Sprachenrede aufgehört, da nach Fertigstellung des Neuen Testaments keine Bestätigung der apostolischen Autorität und Lehre mehr notwendig war. Es diente ja dazu, die Autorität zu bestätigen im ersten Jahrhundert. Die Offenbarung von Gottes Wort war vollständig, als das Neue Testament abgeschlossen war, und es darf ihm nichts hinzugefügt oder von ihm weggenommen werden, Offenbarung 22, Vers 18 bis 19, der bestätigende Zweck der Sprachenrede war beendet. Und fünftens, das ist, halte ich für ein bisschen schwächeres Argument, er schreibt, fünftens ist es vernünftig zu glauben, dass die Sprachenrede aufgehört hat, weil ihre Verwendung nur in den frühen Büchern des Neuen Testaments erwähnt wird. Das würde ich jetzt für nebensächlich halten, aber das sechste Argument ist dann noch ein historisches. Das ist auch nicht so entscheidend, aber doch interessant einmal zu hören. Nämlich, als letztes haben wir einen Beweis dafür, dass Sprachenrede aufgehört hat, weil sie seit der apostolischen Zeit während 19 Jahrhunderten Kirchengeschichte nur in zweifelhaften Fällen wieder aufgetreten ist, nämlich bei Irrlehrern und Sekten und außerhalb der großen Kirchen, was allerdings nicht viel sagen muss, gebe ich zu, ja, aber die frühen Kirchenväter bezeugen alle, Augustinus, Chrysostomus und so weiter, dass sie diese Gabe nicht mehr kannten, schon im 3., 4. Jahrhundert. Also ein Hinweis, dass es nur noch bei Gruppen wie bei den Montanisten so gebräuchlich war. Kann man natürlich sagen, die katholische Kirche ist natürlich auch nicht biblisch, ist ganz klar. Deshalb würde ich das für ein schwaches Argument halten, aber es ist historisch einfach zur Kenntnis zu nehmen. Ich habe auch die Zitate hier, die Originalzitate aus den Schriften von Augustinus und Chrysostomus. Augustinus schreibt, signa erant tempori opportuna, opportebat enim ita significari in omnibus linguis spiritum sanctum, quia evangelium dei per omnes linguas cursorum, ora tote orbe terrarum, significatum est illud et transiit. Da haben wir es also gehört. Auf Deutsch, es waren ihrer Epoche angepasste Zeichen. Sie dienten dazu, das Kommen des Heiligen Geistes den Menschen aller Sprachen anzukündigen und zu beweisen, dass Gottes Evangelium allen Sprachen der Welt gepredigt werden musste. Dieses Zeichen ereignete sich, um etwas anzukündigen, danach verschwand es, stellt Augustinus historisch im Rückblick fest, und das findet sich in Patrologia Latina, Band 35, Corpus Augustinianum Gisenense Maier Editum, Seite 2026, Zeile 5. Und Chrysostomus bekennt, als er auf das Zungenreden im 1. Korintherbrief zu sprechen kommt, dass die ganze Stelle sehr dunkel sei und fügt hinzu, aber diese Unklarheit entsteht dadurch, dass wir die Tatsachen, auf die verwiesen wird, nicht kennen und dass sie aufgehört haben, so zu bestehen, wie es früher vorzukommen pflegte, was jetzt aber nicht mehr der Fall ist. Homilien über 1. Korinther, Buch 29, Kapitel 1. Wie gesagt, das sind nur zusätzliche Argumente. Entscheidend ist das Argument der Heiligen Schrift selber, das von einem Aufhören die Rede ist. Insofern müssen wir natürlich fragen, was ist eigentlich mit diesem heutigen spektakulären Zungenreden? Ist es im biblischen Rahmen? Können wir das völlig ausschließen? Gibt es das vielleicht noch bei Einzelnen? Mit diesen Fragen werden wir uns dann morgen mit des Herrn Hilfe beschäftigen. Ja, ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und der Herr möge uns auch hier in alle Wahrheit leiten. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass dein Wort uns doch Klarheit auch in solchen Fragen gibt. Schenk, dass wir uns darüber nicht zerstreiten, sondern demütig uns unter dein Wort und deinen Geist ordnen, dass wir hören wie Jünger hören. Und vor allem schenk uns, dass wir in deiner Liebe bleiben, denn das ist das Entscheidende, viel wichtiger als all diese anderen Fragen. Herr, denn deine Liebe ist es, die uns ans Ziel bringt. Und wir freuen uns, wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht schauen dürfen in deinem Reich. Da schenk uns, dass jeder von uns dieses Ziel erreicht, dass wir gereinigt und geheiligt durch dein Blut zubereitet werden, dir zu begegnen. Amen.